Und wenn man über die Salbung redet, dann kann man auch damit rechnen, dass die Salbung sich manifestiert. Nun, natürlich nicht einfach nur so, weil man über die Salbung redet, in einer leichtfertigen, oberflächlichen Art und Weise, sondern wenn man über die Salbung redet und dabei die Gegenwart Gottes sucht. Und die Salbung ist eigentlich nichts anderes als die reale Präsenz des Heiligen Geistes in unserem Leben, in deinem und meinem Leben, um dich zu lehren, um dich zu leiten, um dich zu führen. Aber die Salbung ist auch der Geist Gottes auf dir, um dich zu befähigen, bestimmte Dinge zu tun, die du ohne diese Gegenwart Gottes auf deinem Leben nicht tun könntest. Der Heilige Geist befähigt uns, Dinge zu tun, die wir nicht tun können. Und wir haben die letzten beiden Male über zwei Könige gesprochen, nämlich über König Saul und König David. Und eigentlich haben wir bei ihnen beiden gesehen, dass sie von sich aus nicht dazu in der Lage gewesen wären, König zu sein. Saul, der erste König Israels, war eher von seiner natürlichen Begabung her fähig, König zu sein über Israel. Nein, er hielt sich für den Geringsten. Er hatte, könnte man sagen, einen Minderwertigkeitskomplex. Er stapelte tief, er stellte sein Licht unter den Scheffel. Später dann schlug das ins Gegenteil um, aber die Salbung befähigte ihn und machte ihn zu einem anderen Menschen. Immer wenn Gott etwas Großes mit uns vorhat, und ich wage zu behaupten, dass Gott mit jedem von uns etwas Großes vorhat, dann geht das einher mit einer Veränderung unserer Identität. Du musst irgendwann an den Punkt kommen, dass du dich nicht mehr als Saul, den Kleinsten unter den Stämmen Benjamins, siehst, sondern als Saul, den König von Israel. Du musst irgendwann dazu kommen, dass du diesen Minderwertigkeitskomplex mit Hilfe des Heiligen Geistes überwindest und dich befähigen lässt von ihm und dich so siehst, wie er dich sieht. Denn sonst, alle Salbung wird nichts helfen, sonst wirst du nicht fähig sein, diese Berufung auszufüllen, die der Heilige Geist für dich hat, die der Vater im Himmel für dich hat. Ich glaube, dass viele Berufungen im Leib Christi abgeschnitten werden, nicht weil keine Salbung da ist, nicht weil keine Berufung da wäre, sondern weil da ein latenter Minderwertigkeitskomplex ist bei vielen Leuten, der sie daran hindert, in das einzutreten, was Gott eigentlich für sie hat. Und der Heilige Geist möchte dir helfen, diesen Komplex zu überwinden und dich selbst mit den Augen Gottes zu sehen. Versuch einfach mal für einen Moment die Perspektive Gottes einzunehmen, wie er dich sieht. Denkst du, er sieht dich mit denselben Augen, wie du dich selbst siehst? Wahrscheinlich, wenn er dich so sehen würde, wie du dich manchmal selbst siehst, dann hätte er dich nicht erlöst. Dann hätte er niemals seinen Sohn Jesus für dich auf diese Erde geschickt. Aber er sieht dich nicht so, wie du dich selbst vielleicht noch siehst, sondern er sieht dich mit ewigen Augen. Er sieht dich mit himmlischen Augen, aus der himmlischen Perspektive. Er sieht das Ende vor dem Anfang. Das heißt, er sieht das, was möglich ist, nicht das, was nicht möglich ist. Er sieht das, was in deinem Leben möglich ist, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Heute Abend werden wir weitermachen mit König David. Und zwar, ich wollte eigentlich jetzt weiterspringen zu Elia und Elisa, aber der Heilige Geist hat mich gestoppt und hat mir gesagt, du, lies einfach mal weiter, beziehungsweise forsche erst einmal nach, welche Stellen da noch drin sind, bei David und auch bei den anderen Königen dann, die sich ebenfalls mit der Salbung befassen. Und so bin ich auf eine sehr bekannte Stelle gestoßen, über die ich eigentlich gar nichts sagen wollte, vielleicht höchstens am Rand. Und zwar ist das diese Stelle, die wir alle kennen, wo es heißt, dass wir den Gesalbten des Herrn nicht antasten sollen. Der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll darüber etwas sagen. Ich soll darüber lehren heute Abend. Und zwar ist mir das unter anderem auch deswegen klar geworden, weil das nicht eine einzelne Stelle ist, wo David das sagt oder sich entsprechend verhält, sondern es sind Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und ich habe noch eine siebte gefunden. Sieben Stellen, wo er das entweder sagt oder darauf Bezug nimmt, dass man den Gesalbten des Herrn nicht antasten soll. Nun, lasst uns zuerst die Kulisse anschauen kurz, vor der das Ganze stattfindet. Wie wir wissen, nachdem David gesalbt worden war von Samuel, wurde er nicht sofort König, sondern er erlebte eine wahre Odyssee, könnte man sagen, von Umständen, von Ereignissen, die ihn mehrmals beinahe das Leben gekostet hätten. Er fand sich wieder im Wohnzimmer von Saul, dem noch König, der inzwischen von einem bösen Geist geplagt wurde. Er war der Einzige, der es verstand, sein Instrument so zu spielen, dass dieser böse Geist für eine Zeit von Saul wich. Und Saul weiß nichts Besseres zu tun, als einen Speer nach ihm zu werfen. Irgendwas, natürlich, wir wissen ja, Saul wurde von einem bösen Geist geplagt. Und dieser böse Geist richtete sich natürlich auch gegen den neuen Gesalbten David. Saul, wie wir auch später sehen werden hier in diesen Kapiteln, war sehr ambivalent. Er hatte Zeiten, er hatte Phasen, wo er David als das sah, was er war. Es gab Situationen, nachdem David gesalbt worden war und Saul ihn verfolgte, zwischendurch, wo Saul wie zur Besinnung kam, wo er sah, hey, das ist der neue König Israels, ihm wird es gelingen, die Salbung ist auf ihm. Nur um dann wieder verfinstert zu werden und aufs neue David zu verfolgen. Davon lesen wir in 1. Samuel, Kapitel 24. Ich lese dieses Kapitel einfach einmal vor, damit wir ein bisschen den Background haben zu diesen Ereignissen. Es würde noch weitergehen, aber ich möchte nicht hier eine Bibelrezitationsstunde halten. 1. Samuel 24 muss reichen. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von En-Gedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. Und Saul suchte David nicht, um ihn zum König zu machen, sondern er suchte ihn, um ihn auszumerzen. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war, und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Und wenn du eine Elberfelder Übersetzung hast, dann hast du dort eine Fußnote, und dort wird dir gesagt, unter Fußnote 6, das bedeutet, seine Notdurft zu verrichten. Ich hoffe, ihr wisst alle, was das bedeutet, seine Notdurft verrichten. Also mit anderen Worten, er ging in diese Höhle, um sein Geschäft zu verrichten. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Das muss auch eine komische Situation gewesen sein. Du sitzt irgendwo ganz hinten in der Höhle, währenddessen kommt der amtierende König Israels in die Höhle, um dort sein Geschäft zu verrichten. Peinlich. Da sagten die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und das sagt David zu einem Zeitpunkt, wo wir bereits gelesen haben, dass der Geist des Herrn von ihm gewichen war. Und David wusste das, er wusste genau, dass der Geist des Herrn von Saul gewichen war, denn sonst hätte sich Saul nicht so verhalten, ihm gegenüber und überhaupt. Er wusste das und dennoch nennt er ihn, der ist der Gesalbte des Herrn. Nicht er war der Gesalbte des Herrn, sondern er ist es noch. Vers 8, und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Und Saul stand auf, trat aus der Höhle heraus und zog seines Weges. Danach machte David sich auf, ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her, mein Herr und König! Und Saul sah sich um und David neigte sein Gesicht zur Erde und warf sich nieder. Da sagte David zu Saul, warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück. Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man drängte mich, dich umzubringen. Aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Das ist die zweite Stelle, wo er das sagt. Sieh, mein Vater, ja, sieh den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand. Denn dass ich einen Zipfel deines Oberkleides abgeschnitten und dich nicht umgebracht habe, daran erkenne und sieh, dass meine Hand rein ist von Bosheit und Aufruhr. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Du aber stellst meinem Leben nach, um es mir zu nehmen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und möge der Herr mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie das alte Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Hinter wem zieht der König von Israel her? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh. So sei denn der Herr Richter und richte zwischen mir und dir. Er sehe da rein und führe meine Rechtssache und verschaffe mir Recht gegen dich. Und es geschah, als David diese Worte an Saul beendet hatte, sagte Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Dann sagte er zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Du hast heute bewiesen, wie du Gutes an mir getan hast, als der Herr mich in deine Hand ausgeliefert hatte und du mich nicht umgebracht hast. Denn wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann im Guten seinen Weg gehen? So möge der Herr dir Gutes vergelten für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich habe erkannt, dass du König, ja König werden wirst und dass in deiner Hand das Königtum Israels Bestand haben wird. Hier hat er einen Lichtblick gehabt. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor es Saul. Und Saul ging in sein Haus zurück. David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Das Ganze wiederholt sich in einem späteren Kapitel noch einmal, nämlich in Kapitel 26. Dort kommt eine neue Gelegenheit, wo David Saul das Leben nehmen könnte, aber es nicht tut und sich danach dann zu erkennen gibt. Und wieder passiert dasselbe. Saul hat einen Lichtblick und sieht eigentlich David als das, was er tatsächlich ist und zieht seines Weges und lässt davon ab, ihn zu verfolgen. Ich möchte einige dieser Stellen anschauen, wo David sagt, dass man den Gesalbten des Herrn nicht antasten soll. Die erste Stelle ist, wie gesagt, Kapitel 24, Vers 7. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Ist es nicht erstaunlich, diese Haltung, die David hier an den Tag legt? Bereits gedrängt von seinen eigenen Leuten, die ihm quasi noch ein prophetisches Wort vorhalten. Gott hat doch gesagt, dass er deinen Feind in deine Hand geben würde. Heute ist der Tag. Was für eine Versuchung muss das gewesen sein für David? Und meine Frage an euch, wie hättet ihr euch verhalten in einer solchen Situation? David hätte sagen können, genug ist genug. Ich bin lange genug auf der Flucht gewesen vor diesem abgefallenen alten König. Ich sehe keinen Grund und keinen Zweck, diesen Mann weiter zu schonen. Er hat verdient, was er verdient hat, das war's. Hätte David nicht so denken können? Hätte er nicht so handeln können? Dennoch erweist er diesem Saul gegenüber die Ehre, die ihm als dem noch König und noch Gesalbten Gottes zukommt. Es ist sehr interessant, dass er ihn immer noch den Gesalbten nennt, obwohl der Geist Gottes bereits von ihm gewichen war. David anerkennt das Amt und die Tatsache, dass dieser Mann einmal gesalbt war. Und er weiß genau, es gibt eine einzige Instanz, die einen Gesalbten absetzen kann, und das ist Gott höchstpersönlich. In diesen Worten, die er sagt, in diesem Kapitel, sehen wir, er rechnet schon damit, dass ein Punkt kommen würde, wo Saul aus dem Weg geschafft wird, aber es sollte nicht durch seine Hand geschehen. Nun, als ich über diese Verse nachdachte, habe ich mich gefragt, tief in mir, wie oft habe ich genau das Gegenteil getan von dem, was David hier tat? Wie oft war ich schnell bereit, jemanden, der nicht halb so viel verbrochen hatte wie Saul, der nicht halb so sehr abgefallen war wie Saul, zu verurteilen, abzuschreiben, gegen ihn zu reden, meinen Mund aufzutun, wie wenn ich gesalbter wäre als diese Person? Ich glaube, hier ist sehr viel drin. Insbesondere auch an der Tatsache, dass sich das 7-mal wiederholt, sehen wir, wie wichtig das diese Tatsache Gott sein muss. Es ist keine kleine Sache, wenn wir unsere Hand oder auch unseren Mund erheben gegen einen Gesalbten Gottes. Das ist vielleicht ein bisschen eine unpopuläre Lehre und ich muss sie, wie gesagt, auch gegen mich selbst anwenden. Manchmal muss man das, manchmal darf man das. Manchmal ist es richtig, das zu tun, sich selbst zu prüfen anhand des Wortes Gottes. Aber warum ist es so? Warum ist Gott das so wichtig? Ich glaube, es ist ihm deswegen so wichtig, weil, wie gesagt, er die einzige Instanz ist, die es in der Hand hat, einen Gesalbten einzusetzen oder einen Gesalbten abzusetzen. Das wissen wir, Amen. Niemand ist ein Gesalbter geworden ohne die Hilfe Gottes, ohne sein Einsetzen. Also kann auch niemand aus diesem Amt oder dieser Einsetzung wieder herausgenommen werden, es sei denn durch Gott. Und wie schnell sind wir dabei, Menschen abzuschreiben? Zu sagen, na, jetzt hat er es verspielt. Wegen weniger, als was Saul getan hat. Wir dürfen uns nicht als Richter aufspielen über Männer und Frauen Gottes. Vor allem auch deswegen nicht, weil wir letztlich uns selbst damit schaden. Denn in dem Moment, wo wir Worte gegen andere Gesalbte richten, stellen wir damit eigentlich auch unsere eigene Salbung in Frage. Warum? Weil wir nicht besser sind. Wir sind nicht besser und selbst wenn wir im Augenblick besser sind, was ja sein kann, so ist hier dennoch die Gefahr enthalten, dass wir dieselben Fehler machen. Oder andere Fehler, die es genauso verdient hätten, auf diese strenge Weise geahndet zu werden. Und ich denke, ein Grund, warum David in dieser Hinsicht so zurückhaltend war, war der, dass er wusste, der Tag, an dem ich strauchen werde, wird kommen. Und dieser Tag, wie wir wissen, kam. Wenn wir das Leben von David studieren, er hat einige Dinge verbockt, wo du dir sagen musst, also ich verstehe nicht, wie er noch weiter gesalbt bleiben konnte. Ich verstehe nicht, wie Gott nicht sofort gekommen ist, um ihn abzusetzen, um einen neuen König einzusetzen. Ich meine, denk an diese Situation mit der schönen Bathseba auf dem Dach. David hielt es nicht für nötig, seine Truppen zu begleiten. Seine Truppen waren irgendwo gerade am Kämpfen im Krieg. David war zu Hause, vertat sich die Zeit. Und Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ihr kennt diesen Spruch, oder? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Auf einmal sah er auf einem Dach gegenüber eine Frau baden, Bathseba. Und er begehrte sie und er lud sie ein und er zeugte mit ihr ein Kind. In der Abwesenheit ihres Mannes, während ihr Mann an der Front war. Und er ließ dann den Mann holen etc., ihr kennt die Geschichte. Und er schickte ihn dann wieder an die Front und sorgte dafür, dass er im Krieg umkam. Also wir haben hier eine zweifache oder mehrfache Sünde. Erstens beging David Ehebruch. Und dann ließ er jemanden umbringen, wurde also sogar zum Mörder. Wenn du das, was David hier getan hat zum Beispiel, vergleichst mit dem, was Saul getan hat, warum Saul seine Salbung verlor, dann musst du sagen, ist das, was David tat, eigentlich schwerwiegender. Warum war es so, dass die Salbung blieb auf David, beziehungsweise dass er eine zweite Chance bekam? Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas mit dieser Haltung zu tun hat, die David hier an den Tag legt, gegenüber seinem Vorgänger Saul. Und wisst ihr eigentlich, wenn man sich's genau überlegt, was kostet es uns, andere Menschen stehen zu lassen, auch wenn wir sie nicht verstehen. Was kostet es uns? Und wisst ihr, ich gebe es ehrlich zu, ich habe vielfach gesündigt in diesem Bereich. Ich habe mich manchmal daran ergötzt, regelrecht Menschen zu finden, von denen ich sagen konnte, völlig daneben, was der lehrt, völlig daneben, was der predigt, völlig falsche Praxis da, absolut nicht neutestamentlich, etc., etc. Es macht uns kein bisschen größer, kein bisschen gesalbter, mit dem Finger auf andere zu zeigen, die unserer Meinung nach ihr Recht gesalbt sein verloren haben. Und das maßen wir uns im Grunde genommen an damit. Wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ja komm, also, der Dienst kannst du eh vergessen, der Mann Gottes, komm, der ist vielleicht vor 10 Jahren mal gesalbt gewesen. Wenn wir so reden oder so denken, dann sagen wir damit nichts anderes, als dass wir Richter sind darüber, wer gesalbt ist und wer nicht. Wer es verdient hat, gesalbt zu sein und wer nicht. Natürlich sind es in unseren Augen immer wir selbst, die es verdient haben. Aber es könnte auch anders sein. Eine Lektion, die wir in diesem Zusammenhang lernen müssen, ist, dass Gott viele verschiedene Arten von Diensten eingesetzt hat. Dass es viele Arten von verschiedenen Salbungen gibt, um bestimmte Dinge zu tun. Wenn ich an bestimmte Männer Gottes denke, dann fallen mir viele positive Dinge ein. Und es fallen mir manchmal auch negative Dinge ein. Was kostet es mich, auf die positiven Dinge zu achten und die negativen beiseite zu lassen, zu sagen, okay, ich verstehe es nicht, warum er das tut, aber ich kann es stehen lassen. Ich nehme das Gute und das Schlechte lasse ich. Ist es bei mir anders? Bin ich jemand oder seid ihr jemand, ich kann ja nicht nur von mir reden heute Abend, bin ich jemand, der so rundum gesalbt ist, dass man nichts finden könnte, über das man die Stirn runzeln müsste? Nein, ich meine, ich weiß von vielen Kritikern unserer Gemeinde und meiner Person im Speziellen, dass es bei mir Dinge gibt, über die man die Stirn runzeln kann. Das kann ich niemals ausschließen. Amen. Aber indem ich mich hüte, diese Schwachpunkte bei anderen an die große Glocke zu hängen, schütze ich mich ein Stück weit selbst davor, dass andere es mit mir tun. Hier kommt eigentlich dieses Gebot ins Spiel. Was du selbst möchtest, wie andere dich behandeln, so behandle du sie. Lass uns einige weitere Stellen anschauen, wo David dies sagt. Vers 11, Kapitel 24. Sieh, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat, in der Höhle. Und man drängte mich, dich umzubringen. Aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und ihr erinnert euch, was diese Worte von David ausgelöst haben bei Saul. Er war ja unterwegs, um David zu suchen, um David zu fangen, um ihm den Garaus zu machen. Aber nachdem David sich hier offenbart hat und das wiederum auf eigene Gefahr, meine, die Männer Sauls waren weit in der Überzahl, er hatte 3000 auserwählte Soldaten bei sich. Er hätte also auch zu diesem Zeitpunkt David und seine Männer, die ja in der Höhle waren, einkesseln können und sie auslöschen können. David riskierte hier wieder sein Leben. Aber ihr erinnert euch, was diese Worte und damit eigentlich die Handlung an und für sich von David bei Saul ausgelöst haben. Du könntest sagen, dass Saul für kurze Zeit zur Einsicht kam. Dass er sich danach dann wieder abgewendet hat, ist eine andere Sache, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Oh, was könnten wir erreichen im Leib Christi, wenn wir nicht diejenigen sind, die Streit suchen? Wenn wir nicht diejenigen sind, die es darauf abgesehen haben, Fehler zu finden bei anderen. Was könnten wir erreichen? Was heißt es in den Sprüchen, wenn der Herr Wohlgefallen hat an dir, dann wird er sogar deine Feinde mit dir versöhnen. Und wir sollten Friedensstifter sein, auch in solchen Dingen. Und ich weiß, ich nehme mich an der eigenen Nase. Allzu oft hat es mir Spaß gemacht, über Dinge zu reden, die nicht gut sind bei anderen. Und in anderen Gemeinden und in anderen Diensten, ich weiß es. Und es ist nicht richtig. Und ich weiß auch, ich habe es gar nicht nötig, das zu tun. Ich kann mich nicht selber groß machen auf Kosten von anderen. Wisst ihr, ja, wir alle kennen dieses Gefühl, dass wir uns manchmal zugunsten anderer in ein besseres Licht stellen, auf Kosten anderer meine ich, in ein besseres Licht stellen wollen. Und das ist ein Gefühl für ganz kurze Zeit. Verschafft es dir eine gewisse Befriedigung. Aber nur für ganz kurze Zeit. Schon nachdem das Gespräch mit der anderen Person vorbei ist, hast du ein schlechtes Gewissen. Oder es bleibt ein fader Nachgeschmack in deinem Mund, wo du dich fragst, warum habe ich das gesagt? Wie konnte ich nur so etwas Dummes sagen über diesen anderen Pastor oder über diesen anderen Leiter oder diesen und jenen Dienst oder diese und jene Gemeinde? Einen kurzen Moment hast du dich gut gefühlt dabei, weil wir sind ja schließlich nicht so wie die. Aber im nächsten Moment weißt du schon, oh, oh, oh Herr, ich weiß, tut mir leid, Herr, ich mach's nie wieder. Stimmt's? Wir könnten so vieles erreichen, wenn wir Friedensstifter wären. Und wir werden Friedensstifter sein. 1. Samuel 26,9. Das ist diese zweite Situation, wo David noch einmal die Gelegenheit hat. Und hier war es so, dass Saul wieder auf der Suche war nach ihm und ein Heerlager aufgerichtet hatte und nachts schlief, aber schwer bewacht. Schwer bewacht. Ich meine, 3000 Männer hat er wahrscheinlich auch diesmal wieder dabei. Und es war ein echtes Husarenstück, das David hier an den Tag gelegt hat, um in dieses Lager einzudringen, vorzudringen bis zu Saul und zu sehen, aha, da steckt ein Speer an seinem Kopfende. Sein Diener, oder der mit ihm gekommen war, sagte, lass mich nur einmal diesen Speer durch Saul stecken. Ich muss es nur einmal tun, sagte er so quasi. Ein zweites Mal wird nicht nötig sein. Aber David ließ sich auch diesmal nicht dazu bringen, so etwas zu tun und sagt hier, aber David entgegnete Abishai, bring ihn nicht um, denn wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken und ungestraft bleiben? Hier kommt ein Element dazu. Wer könnte so etwas tun und dabei ungestraft bleiben? David wusste, er würde nicht nur sich selbst behindern, wenn er das tun würde. Er würde nicht nur sein eigenes Königtum, seine eigene Salbung sabotieren, sondern er würde gestraft werden. Es würde aktiv etwas geschehen gegen ihn. Man kommt nicht ungestraft davon, wenn man den Gesalbten oder einen Gesalbten des Herrn antastet. Und diese Strafe wird in den allermeisten Fällen so aussehen, dass wir selber nicht weiterkommen. Das ist oft schon Strafe genug. Stimmt's? Es ist eigentlich Strafe genug, dass wir nicht dahin kommen, wo wir eigentlich gerne möchten. Wir möchten vorankommen und wir sehen, dass andere uns scheinbar im Weg stehen. Sie stehen uns ja nicht wirklich im Weg. Wir empfinden es so und wir denken, der muss aus dem Weg. Wenn der aus dem Weg wäre, dann könnte ich auf die Bühne treten. Das ist ein Irrtum, weit gefehlt. Gott hat Platz für alle. Jemand hat einmal gesagt, und das finde ich eine wunderbare Definition dieses Begriffs, er hat gesagt, vulgäre Menschen, Menschen, die vulgär sind, zeichnen sich vor allem durch eines aus. Sie haben ein Misstrauen gegenüber allem, was groß ist. Sie können nicht verstehen und nicht nachvollziehen, dass jemand zu Größe gekommen ist, ohne dazu unrechte Mittel eingesetzt zu haben. Er vertraut niemandem, er kann niemanden stehen lassen, der größer ist als er. Es ist immer ein Verdacht dabei, ja, hat es durch unrechte Mittel erreicht. Das ist vulgär, Vulgarität. Wir müssen stehen lassen können, dass es andere Leute gibt, die Größe erreicht haben, auch im Leib Christi, weil sie tatsächlich gesalbt sind. Und wenn wir das stehen lassen können, davon bin ich absolut überzeugt, dann wird der Herr Bahn machen für unsere Größe und für die Salbung, die er auf unser Leben gelegt hat. Das hat nichts mit Konkurrenzdenken oder Konkurrenzkampf zu tun. Es ist Platz für alle. Ich glaube, es verträgt noch einige gesalbte, große, bekannte Dienste in Europa. In Amerika hätten wir da mehr mehr Konkurrenz in Anführungszeichen, aber in Europa. Denn wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken und ungestraft bleiben? Vers 11, der Herr lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen sollte. Und nun nimm jetzt den Speer, der an seinem Kopfende steckt, und den Wasserkrug und lass uns gehen. David nahm auch hier wieder einen Beweis mit dem er zeigen konnte, ich war hier, ich hätte es tun können, aber ich habe es nicht getan. Und später dann, als er sich Saul offenbart, geschieht wieder dasselbe wie beim ersten Mal. David kann wieder eigentlich für kurze Zeit bewirken, dass Saul einen Lichtblick hat. Dann Kapitel 26, Vers 23. Und der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Es scheint fast so, wie wenn diese Formulierung, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht antasten, zum Motto von David geworden ist. In dieser Phase, die noch vor seinem Königsein war, schien das wie ein Motto zu sein für ihn. Ich werde den Gesalbten des Herrn nicht antasten. Kannst du dir vorstellen, dass das eine der Hauptversuchungen war im Leben Davids? Dieser Dorn im Fleisch, Saul, wenn er doch nur endlich aus dem Weg wäre. Ich bin der legitime König über Israel. Der Einzige, der es nicht versteht und nicht haben will, ist Saul. Und ich glaube auch, dass David wusste, dies ist eine Zeit der Prüfung vom Herrn, wo der Herr sehen möchte, wie ich mich verhalte in diesen Situationen. Und er wusste auch, ich will diese Prüfung bestehen, denn ich möchte lange König sein. Ich möchte nicht nur kurze Zeit König sein und es dann irgendwie versemmeln, sondern ich möchte lange Zeit König sein. 2. Samuel, Kapitel 1, die Verse 14 und 16. Lass uns diese Verse auch noch lesen. Hier kommt wieder dasselbe vor. Und David sagte zu ihm, wie hast du dich nicht gefürchtet, deine Hand auszustrecken, um den Gesalbten des Herrn umzubringen? Und David sagte zu ihm, dein Blut komme auf deinen Kopf, denn dein eigener Mund hat gegen dich ausgesagt, als du sprachst, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Irgendwelche Kampfhandlungen hatten stattgefunden und Saul war verletzt worden oder war gefallen. Und es war so, dass er sich bereits auf seinen Speer stützte. Und dann kam jemand, ein junger Amalekiter, und Saul rief ihn und bat ihn darum, ihm dabei zu helfen, sich selbst zu töten. Und dieser Amalekiter, die ja die Feinde Israels waren, ließ sich quasi nicht zweimal bitten zu diesem Akt der Sterbehilfe, in Anführungszeichen, und half Saul dabei, sich selbst zu töten. Und jetzt dachte er hätte ein gutes Werk getan und David würde sich freuen über diese Nachricht. Weit gefehlt. Und hier siehst du die Ernsthaftigkeit und die Aufrichtigkeit von David. Nicht einmal angesichts des Todes von Saul freut er sich oder sagt sich, jetzt ist es endlich passiert. Da habe ich jahrelang jetzt drauf gewartet. Jetzt hat es ein anderer gemacht für mich. Oh, Halleluja. Herr, du bist gut. Ich habe nicht meine Hände dreckig machen. Ein anderer hat es gemacht. Und gab ihm ein Trinkgeld und schickte ihn nach Hause. Nein, sondern das Trinkgeld, das dieser junge Mann bekam, war die sofortige Hinrichtung. Das war der Lohn, den er bekam für seine gute Nachricht, in Anführungszeichen. Boten in der Antike bekamen für ihre Nachricht einen Lohn, für die Nachricht, die sie überbrachten. Evangelium, dieses Wort im Griechischen Euangelion, bedeutet auch den Lohn für die Nachricht, den jemand überbrachte. Und wir lesen in der Bibel auch verschiedene Beispiele, insbesondere im Alten Testament natürlich, wo Boten eine negative Nachricht brachten und dafür Böse bezahlten. Man könnte sagen, das hier ist ein solches Beispiel. Nun, Saul war jetzt tot. Und damit war ein Stück weit der Weg jetzt frei, dass David König werden konnte. Aber die nächste Phase, die wir sehen, ist, dass er erst einmal nur einen Teil dessen antritt, was ihm eigentlich zusteht. Ganz wichtiges Prinzip. Und zwar sehen wir das in 2. Samuel 2, Vers 4. Und die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. David hatte sich inzwischen mit seinen Helden in Hebron niedergelassen und jetzt kamen die Männer von Juda, das ist diese Gegend dort, wo Hebron darin liegt, und sie salbten ihn zum König über Juda, also über dieses Gebiet Judäa, was übrigens in der heutigen sogenannten Westbank liegt in Israel. Besetztes Gebiet, in Anführungszeichen. Das ist das Kernland Israels, das biblische Kernland Israels, das Israel rechtmäßig besetzt. Dort hat ihre Geschichte stattgefunden. Diese Männer kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. Nun, ich dachte, David war bereits gesalbt. Er war bereits gesalbt worden, von Samuel König zu sein über ganz Israel. Du könntest sagen, jetzt kamen diese Leute und bestätigten das Königtum Davids über ihr Haus. Das wäre als Beispiel, ich wüsste, dass ich von Gott gesetzt bin als Pastor über diese Gemeinde. Aber ihr könntet es aus irgendeinem Grund nicht akzeptieren. Ja, manchmal gibt es ja in bestimmten Gemeinden, gibt es das, dass Pastoren gewählt werden. Und es kann sehr gut sein, dass Gott einen Pastor gesetzt hat, aber er muss auch bestätigt werden von den Leuten in der Gemeinde. Die Leute in der Gemeinde, über die der Pastor gesetzt sein soll, müssen ihn sozusagen bestätigen. Sie müssen die Wahl Gottes akzeptieren. Das heißt, sie müssen ihn für sich im Kleinen salben. Sie müssen ihn einsetzen. Im Falle von David hieß das, dass er den ersten Teil seines Erbes einnehmen konnte. Juda war nur einer der 12 Stämme Israels. Ein kleiner Teil der ganzen Nation. David war jetzt König über Juda. Auch hier wieder hätte David sagen können, ja, aber hallo, jetzt ist aber langsam genug heute. Der Samuel hat mich gesalbt als König über Israel. Jetzt habe ich dort Troubles gehabt mit dem Saul einige Jahre lang. Bin mit knapper Not mit dem Leben davongekommen, mehrmals. Und jetzt kommen die Männer von Juda und salben mich zum König über Juda. Also hallo, he? Ich meine, es gäbe ein bisschen mehr. Aber David war nicht so. Siehst du, er nahm jede Etappe auf diesem Weg als von Gott gegeben und aus Gottes Hand an. Und sagte, okay, dann bin ich jetzt König über Juda. Wenn Sie mich bestätigen, wenn Sie mich annehmen, dann soll es so sein. Ich bin König über Juda. Halleluja. Was sehen wir daran für uns? Was können wir daraus lernen? Es ist selten so, dass jemand, der gesalbt ist, der berufen ist, für einen bestimmten Dienst, für eine bestimmte Sache etwas zu tun im Reich Gottes, sofort über alles eingesetzt wird, was der Herr geplant hat. Es ist eigentlich nie so. Das würde nicht gut gehen. Wir wären hoffnungslos überfordert, wenn Gott sofort unser ganzes Erbe an uns austeilen würde. Wir wären hoffnungslos überfordert. Deswegen fängt es meistens mit einem Teil des Erbes an. Wie viele Männer Gottes, Frauen Gottes kenne ich, die angefangen haben mit einer kleinen Gruppe von Menschen? Ich weiß nicht, Michael Schiffmann, er hat einmal gesagt, und das hat mir sehr Eindruck gemacht, dass er über einige Jahre, sogar Jahrzehnte, nie vor mehr als 30, 40 Leuten gesprochen hat. Auf einmal. Das war der Rahmen, den der Herr ihm gesetzt hatte für eine bestimmte Zeit. Und ich denke, das gibt es in der Entwicklung jedes Gesalbten, jedes Mannes, jeder Frau Gottes. Phasen, Zeiten, Teile des Erbes, wo du nicht über alles gesetzt bist, wo nicht alle dir zujubeln und die ganze Stadt dich als Pastor haben will, sondern 10, 20, 30 Leute, die sagen, dieses Wort wollen wir hören. Diesen Mann halten wir für gesalbt. Dem folgen wir. Das, was hier geboten wird, das ist unser Ding. Und wir tun gut daran, uns mit diesem Erbteil zufrieden zu geben. Die richtige Selbsteinschätzung ist wichtig. In 2. Samuel 3, Vers 39, sehen wir auch das im Leben von David. Und zwar gab es wieder irgendeine kriegerische Auseinandersetzung. In diesem Fall ging es um einen Bruderstreit. Israel neigt auch immer wieder dazu in diesen Zeiten, sich gegenseitig abzuschlachten, in einen Bürgerkrieg zu geraten. Und hier war gerade der Heeroberste von Israel, Abner, umgebracht worden. Abner war bereits der Heeroberste unter Saul gewesen und war jetzt auch, hatte auch David gedient und er war umgekommen. Und hier heißt es jetzt, ich aber bin, obwohl zum König gesalbt, heute noch schwach, während diese Männer, die Söhne der Zeruja, härter sind als ich. Diese Söhne der Zeruja waren es gewesen, die Abner umgebracht hatten, nachdem er ihren Bruder umgebracht hatte. Ist ein bisschen kompliziert. Am besten lest ihr mal diese zwei Bücher Samuel durch. Sehr spannend übrigens, liest sich wie ein Krimi. Aber dieses Statement von David, darüber lohnt es sich nachzudenken. Was sagt er? Ich aber bin, obwohl zum König gesalbt, heute noch schwach. Während diese Männer, die Söhne der Zeruja, härter sind als ich. Wir könnten das auch anders formulieren, um es für uns gültig zu machen. Wir könnten sagen, ich aber bin, obwohl ich gesalbt bin, noch nicht in der Fülle meiner Kraft angekommen, noch nicht in der vollen Berufung drin. Es gibt immer noch Dinge, die mir zu groß sind, die ich nicht packen könnte, mit denen ich nicht umgehen könnte. Und es ist gut, dass ich noch nicht dort bin. Das sagt David mit anderen Worten. Also das heißt, richtige Selbsteinschätzung ist enorm wichtig auf diesem Weg hin zur Fülle der Salbung. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, es fühlt sich unheimlich gut an, unter der Salbung Dinge zu tun. Und das ist ein Nebeneffekt, den die Salbung wahrscheinlich auf unser Fleisch hat, ja? Es ist, kann ja nicht die Salbung selbst sein, die diesen Defekt quasi in sich hat, sondern es muss etwas sein, das im Zusammenhang mit unserem Fleisch, mit unserem natürlichen Wesen geschieht, wenn die Salbung auf uns kommt, nämlich dass wir meinen, wir sind über die Maßen gesalbt. Wir sind die neuen geistlichen Superstars. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon einmal bei diesem Gedanken ertappt hat, trifft vor allem Prediger, ja? Leute, die sichtbar irgendwo etwas tun für den Herrn. Auch Lobpreiser sind übrigens sehr gefährdet, in Anführungszeichen, von dem, können gefährdet sein, kennen mehr als einen Lobpreiser, der gefallen ist aufgrund von Hochmut. Wir machen uns nicht besser damit, dass wir meinen, wir wären schon am Ziel angekommen. Wir ändern ja nichts damit, dass wir meinen, alle müssten uns zujubeln. Und eigentlich die Qualität von dem, was wir gerade jetzt tun, können wir nie richtig genießen, wenn wir immer schon einen Schritt weiter sind. Ich bin so froh, dass der Herr angefangen hat, mich diese Dinge zu lehren, oder besser gesagt, dass ich angefangen habe, zuzuhören. Denn es ist ein mühsames Leben, wenn du immer einen Schritt weiter sein willst, als du gerade bist. Mühsam. Wirklich. Und die Salbung, die du tatsächlich hast, kommt gar nicht mehr richtig zur Geltung. Und der zweite Teil des Erbes im Leben von David kam zum richtigen Zeitpunkt. Siehst du, manchmal sind Dinge verbunden mit Beförderung oder damit, dass du sichtbar wirst für andere, die gar nicht von dir abhängig sind. Hier mussten Umstände arrangiert werden, mussten Umstände zurechtgebogen werden, die nur Gott so zurechtbiegen konnte. In 2. Samuel, Kapitel 5, Vers 3, heißt es schließlich, und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron, und der König David schloss vor dem Herrn einen Bund mit ihnen in Hebron, und sie salbten David zum König über Israel. Endlich war es soweit. Auch der zweite Teil des Erbes, das Königtum über ganz Israel, konnte schließlich von David angetreten werden. Halleluja! Was hatte David getan dazu? Er war in der Salbung gewachsen, die er hatte. Von dem Zeitpunkt an, als Samuel ihn gesalbt hatte, ging er einfach seine Schritte. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Er versuchte nie, sich selber zu helfen, versuchte nie, sich selbst zu befördern, versuchte nie, sich selbst Bahn zu machen, versuchte nie, seine Salbung, sich auf seine Salbung zu berufen. Er meldete nie Ansprüche an darauf, dass er eigentlich der Gesalbte Israels wäre, sondern er ließ quasi die Salbung auf seinem Leben für sich arbeiten. Und das ist es, was die Salbung auch mit dir tun möchte. Die Salbung auf deinem Leben wird das Joch zerstören, wird die Lasten entfernen, wird die Hindernisse aus dem Weg räumen. Dinge für dich tun, die du selbst niemals tun könntest. Türen öffnen, die du niemals selbst öffnen könntest. Zum richtigen Zeitpunkt. Ich überlege mir seit einigen Jahren, ob der Herr mir irgendwann Türen öffnen wird, auf Englisch zu predigen. Und tatsächlich, kürzlich bekomme ich völlig unvermittelt ein E-Mail von Karen Sedergreen, Pastorin in Zürich, über eine Filipino-Gemeinde dort, hat auch schon an der Bibelschule gelehrt und so. Und sie hat auch eine Gruppe von Filipinos in Basel, trifft sich dort in der Gemeinde von Pastor Robert. Und sie feiert jetzt dann im September 10-jähriges Jubiläum dieser Gruppe in Basel. Und wir kennen uns gar nicht gut. Wir haben uns einige wenige Male gesehen in der Bibelschule an Konferenzen. Und sie fragt mich an, ob ich der Gastsprecher sein möchte an ihrem 10-jährigen Jubiläum in Basel. Nun, mir war sofort klar, dass ich dort auf Englisch predigen müsste. Und weißt du, in dem Moment, wenn dann so etwas kommt, dann ist es oft so, dass du im ersten Moment denkst, oh, puh, habe ich noch nie vorher gemacht, oder? Never done this before. Mal schauen, ob da gut rauskommt. Aber weißt du, wenn der Herr den Zeitpunkt für richtig hält, das Gute daran ist, dass du dann auch wissen kannst, ja, du wirst es schaffen. Lass uns hier noch Vers 4 lesen in 2. Samuel 5. 30 Jahre war David alt, als er König wurde. 40 Jahre lang war er König. Er war König bis zu seinem Tod. Wir wissen nicht genau, wie alt er war, als er gesalbt wurde von Samuel. Aber anhand der Geschichte, ihr erinnert euch, er war der Jüngste im Hause seines Vaters. Er war so jung und in den Augen seines Vaters unbedeutend, dass er ihn nicht einmal zum Mahl holen ließ, als der Prophet Samuel kam, um einen aus seiner Familie zu salben. Er muss sehr jung gewesen sein. Und damals waren die Männer in einem jüngeren Alter mündig oder wurden als erwachsen angesehen als heute. Also wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, David war wahrscheinlich um die 15 Jahre alt, als er gesalbt worden ist von Samuel. 15 lange Jahre dauerte es von seiner Salbung zum König bis zu seiner Einsetzung zum König. Und die Lebenserwartung damals war kürzer als heute. Es ist eigentlich erstaunlich, dass er so alt wurde. 30 Jahre war er alt, 40 Jahre hat er regiert, also war er 70, als er starb. Das war ein hohes, hohes Alter in der damaligen Zeit. Und wir werden schon ungeduldig, wenn nicht 2 Wochen, nachdem der Mann Gottes sein Öl über uns ausgegossen hat, die Leute uns sehen und bejubeln und alle schreien nach unseren Kassetten und Büchern und was wir noch anzubieten haben. Vielleicht dauert es 15 Jahre von deiner Salbung bis zu deiner Einsetzung. Und wir tun gut daran, diese beiden Dinge nicht miteinander zu verwechseln. Gesalbt zu sein bedeutet noch lange nicht eingesetzt zu sein. Sondern das sind 2 verschiedene Dinge. Und beachte auch, in der Zwischenzeit zwischen der Salbung und der Einsetzung gab es viele, 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 viele Prüfungen zu bestehen. Dinge zu tun, Dinge zu lernen. In der Salbung zu wachsen, darauf vertrauen, dass die Salbung den Weg bahnt. Preis dem Herrn. Amen. Amen.